Radio 1. Die Profis. Mit Milena Fessmann.
Hallo und willkommen zu den ersten Profis im neuen Jahr. Ich wünsche an dieser Stelle, dass es für uns alle ein gutes wird. Wir beschäftigen uns heute passend dazu mit Neujahrsvorsätzen und wie man sie einhalten kann. Mit Schokolade, dem Skifahren, Zukunftsenergie und der Quantenmechanik. Aber gleich sind Sie erstmal dran mit dem Scannerspiel. Scannerspiel natürlich, nicht Spiel. Der Bombay Bicycle Club. Shuffle.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Genau, rufen Sie uns an und spielen Sie mit, denn es gibt einen schönen Preis heute. Es geht um folgendes Buch. Wir haben die Natur unter unsere Kontrolle gebracht. Wo sich früher weiße Flecken auf den Landkarten befanden, durchziehen heute Straßen die Landschaft, breiten sich Städte aus, werden Flüsse reguliert. Das eigentliche Faszinierende jedoch bleibt die unberechenbare Wildnis, jene ungezähmte Natur, die sich ihre eigene Ordnung schafft und die sich nicht domestizieren lässt. Atlas der ungezähmten Welt, eine Reise zu extremen Landschaften, unberührten Plätzen und wilden Orten von Chris Fitsch und Barbara Sternthal im Brandstätter Verlag. Kostet 15 Euro, 208 Seiten. Sie können es aber auch so bekommen. 0331 70 99 111. Und wenn Sie dann besonders mutig und durchhaltefähig sind, dann gibt es vielleicht noch das Jahre-Abo von Mare dazu. 0331 70 99 111. Goldfrapp, die Band von Will Gregory und Alison Goldfrapp mit Black Cherry aus dem Jahr 2004. Sie hören Radio 1, die Profis. Und jetzt ist es Zeit für Franziska. Guten Morgen, Franziska.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Gut ins neue Jahr gekommen?
Ja, schön. Ich war mit meinem Hund zu Hause und habe um eins geschlafen oder so.
Okay, also keine üblen Böller bei Ihnen in der Gegend oder war es so mittel?
Naja, doch. Klar, das wird natürlich nicht vermeiden. Aber nee, ich habe Ohrstöpsel reingemacht und mein Hund war zum Glück auch nicht ängstlich. Und genau, also das ging dann ganz gut.
Das klingt, das ist der einzige Hund, von dem ich gehört habe, der nicht ängstlich ist. Aber das ist ja schön für ihn, sehr schön, dass Sie gut reingekommen sind und jetzt hoffentlich sehr präpariert sind fürs Scannerspiel. Sie wissen ja wahrscheinlich, wie es geht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß fast jeden Samstag.
Ah, das ist schön zu hören. Dann kriegen Sie jetzt die erste Meldung und sagen mir dann, ob Sie glauben, dass wir recht haben oder nicht. Hier ist sie.
Ein Schlückchen Wein ist gut fürs Herz. Ein kleines Glas Wein ist gut für die Gesundheit von Senioren. Zumindest laut einer spanischen Studie. Die Forschenden haben untersucht, wie sich geringe Mengen Wein auf das Herz-Kreislauf-System auswirken. Das Ergebnis? Ein halbes bis ganzes Glas Wein pro Tag, kombiniert mit mediterraner Ernährung, senkt das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall.
So, Franziska, Wein trinken, wenn auch nicht besonders viel, gut oder nicht gut?
Ja, also da das eine spanische Studie ist, würde ich jetzt fast mal sagen, also ich habe das natürlich auch schon öfters gehört, vielleicht ist es aber auch ein bisschen wiederholt. Ich würde trotzdem sagen jetzt mal, dass das stimmt.
Das ist auch so, denn das Team hat die Alkoholmenge übrigens im Urin der Teilnehmenden überprüft, weil Selbstangaben natürlich eher unzuverlässig sind, aber das gilt natürlich tatsächlich nur für ein halbes bis ein ganzes Glas Wein. Bei größeren Mengen entfällt dann der Schutz. Also richtig an dieser Stelle. Trinken Sie gerne Wein?
Ab und zu mal ein halbes Glas Rotwein.
Na, dann passt das ja perfekt. Wir sprechen übrigens nachher über Neujahrsvorsätze, die ja auch viele Leute haben, was den Dry January angeht. Dazu aber später mehr. Kommen wir zur nächsten Meldung.
Forschende haben die dünnsten Spaghetti der Welt hergestellt. Farfalle, Cannelloni oder Penne. Nudeln gibt es in vielen verschiedenen Formen. Forschende haben jetzt eine weitere Form entwickelt, sogenannte Nano-Nudeln. Die sehen aus wie Spaghetti, sind aber viel dünner. Rund 200 mal feiner als ein Haar. Die Nano-Nudeln bestehen aus Weizenmehl und Ameisensäure. Sie sind also theoretisch essbar. Laut den Forschenden sollen die Nudeln aber zukünftig in der Medizin eingesetzt werden. Und zwar als Teil von Wundverbänden. Die dünnsten Spaghetti der Welt sind also wahre Alleskönner.
So, wir sind heute irgendwie mediterran, ne? Vom Wein kommen wir zu den Spaghetti. Wie sieht das aus mit den Nanonudeln?
Also erstmal hat sich das natürlich total komisch angehört, weil wieso sollte man das machen und haben die nichts Besseres zu tun. Aber als es dann gesagt wurde, dass es ja für die Medizin und mit den Verbänden, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das auch schon mal gehört habe, aber Ameisensäure, also Ameisensäure, ich bin ganz hin und her gerissen. Ich sag jetzt mal, das stimmt nicht, weil sich die Ameisensäure so komisch anhört.
Liebe Franziska, an dieser Stelle müssen wir uns leider voneinander verabschieden, denn es ist tatsächlich richtig. Der Einsatz von Nanonudeln als Teil von Verbänden hat nämlich einen großen Vorteil. Sie verhindern das Eindringen von Bakterien, sind aber atmungsaktiv und deswegen können Wunden schneller heilen.
Ach Mensch, na gut.
Dann ach Mensch. Es war trotzdem, genau, wir wünschen auch einen schönen Morgen, noch ein schönes Wochenende und auf ganz bald an dieser Stelle wieder.
Alles Gute, tschüss.
Tschüss. So, dann sprechen wir doch mal mit Tanja. Guten Morgen, Tanja.
Hi, guten Morgen.
Guten Morgen, auch schön, gut ins Jahr gekommen?
Ja, sind wir.
Sehr schön, das hören wir doch gerne. Und schön bereit für die nächste Frage, denn Sie wissen ja, wenn Sie die jetzt richtig beantworten, dann haben Sie das Buch schon gewonnen. Sie können dann aber natürlich weitermachen und ganz mutig sein für das Mare-Abo, aber bereit?
Ja, absolut bereit. Wir sitzen hier und warten.
Wir? Wer denn da alles?
Ich sitze hier mit noch drei Mädels und mit meinem Mann. Und wir sind alle total gespannt.
So, dann können Sie jetzt gleich gemeinsam mal zuhören und gucken, ob Sie richtig liegen. Hier ist unser Scanner.
Wüstenameisen verlaufen sich oft. In der Wüste ist es schwierig, die Orientierung zu behalten. Und das geht nicht nur uns Menschen so, sondern auch Wüstenameisen. Wenn die kleinen Krabbler ihren Bau verlassen, finden nur wenige den Weg zurück. Daher schickt die Ameisenkolonie immer deutlich mehr Ameisen zum Sammeln von Nahrung los, als eigentlich notwendig. Denn Ameisen haben einen sehr schlechten Orientierungssinn.
So, wie sieht das aus mit den Ameisen und dem Orientierungssinn? Was sagen Sie?
Okay, ich habe jetzt hier
verschiedene Meinungen.
Verschiedene Daumen hoch, Daumen runter. Ich würde jetzt einfach mal ganz kurz eine demokratische Entscheidung machen. Okay, die Mehrheit sagt Daumen runter, also dass es quasi nicht stimmt, dass wir davon ausgehen, dass die Ameisen sich doch ganz gut orientieren können.
Ja, und damit haben Sie recht, weil die Meldung ist tatsächlich falsch. Wüstenameisen können sich gut orientieren, das liegt wahrscheinlich am Erdmagnetfeld. Die Forschenden vermuten, dass die Ameisen kleine magnetische Partikel im Körper haben, die sich wie Kompassnadeln ausrichten und ihnen bei der Orientierung helfen. Damit an dieser Stelle schon mal herzlichen Glückwunsch zum ersten Gewinn des Jahres, nämlich zu unserem Buch. Jetzt ist aber die wichtige Frage, machen Sie weiter oder nicht?
Ja. Sie haben die Antwort schon gehört.
Ich habe die Antwort laut und deutlich gehört. Dann freuen wir uns doch.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Oder verlieren alles. Also der Einsatz ist hoch, aber Sie sind ja nicht alleine. Deswegen kommt hier die Meldung.
Künstliche Intelligenz kann unsere Ernährung erraten. Was wie Magie klingt, ist längst klinischer Alltag. KIs können auf Röntgenbildern von Knien erkennen, ob Patienten Bier trinken oder nicht. Denn unsere Knie verraten viel über unsere Ernährung. Haben die Kniescheiben kleine Einkerbungen an der Seite, weist das zum Beispiel auf einen ausgeprägten Bierkonsum hin. Übrigens, anhand unserer Knie kann die künstliche Intelligenz auch unser Lieblingsessen erraten.
Na, das ist ja meine Behauptung. Wie viel kann man an Knien lesen? Oder zumindest kann die KI an Knien lesen? Was denken Sie? Stimmt das oder stimmt das nicht?
Ja, das ist, also ich hätte als Medizinerin gesagt, no way, aber hier sind vier Daumen hoch und deswegen sagen wir ja.
Es tut mir leid an dieser Stelle, liebe Tanja, liebe Tanjas Familie. Leider ist es falsch. Die KI findet zwar Zusammenhänge zwischen Knien und Bierkonsum, die sind aber nicht echt. Die KI hat auf andere Patientendaten zugegriffen und daraus abgeleitet, ob und wie viel Bier getrunken wird. Der Zusammenhang ist also nur erfunden und das ist tatsächlich bei KI ja ein Fehler, der noch häufiger passiert. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, dass das trotzdem kein schlechtes Wochenende wird für Sie und dass Sie gut ins neue Jahr kommen weiterhin.
Ja, alles gut. Ihnen auch. Ein gesundes neues Jahr.
Und ein gesundes neues Jahr und viel Spaß noch an diesem Wochenende. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Für manche ist ein Leben ohne Schokolade möglich, aber sinnlos, um mal verfremdet Loriot zu zitieren. Andere wiederum können ganz wunderbar verzichten. Aber woher kommt Schokolade eigentlich und wer hat es erfunden? Doch nicht die Holländer, wie bisher vermutet. Wir fragen die Kulturhistorikerin Dr. Andrea Linnebach von der Uni Kassel, denn sie hat Belege für eine frühere Herstellung in Thüringen gefunden. Und zwar in den Briefen der Brüder Grimm. Bei den Profis erklärt sie uns, warum sie sich mit den Briefen auseinandergesetzt hat und welche Rolle Schokolade bei den Brüdern Grimm spielt. Guten Morgen, Frau Dr. Linnebach.
Einen schönen guten Morgen aus Kassel.
Ich esse ja eigentlich ehrlich gesagt sehr selten Schokolade und schon über Weihnachten gar nicht. Wie sieht es bei Ihnen aus?
Also ich esse eigentlich regelmäßig Schokolade, nicht nur an Weihnachten und eben besonders gerne auch dunkle Schokolade. Und da freut man sich natürlich, wenn man in letzter Zeit auch immer mal wieder liest, dass die auch einen gesundheitlichen Nutzen hat. Und da sind wir eigentlich gleich schon im historischen Thema drin, denn diese Idee ist gar nicht so neu, denn schon zu Zeiten der Brüder Grimm galt Schokolade als gesundheitsfördernd. Man konnte in Apotheken also die Zutat zu Trinkschokolade kaufen und der Begriff Gesundheitsschokolade hat es sogar dann ins deutsche Wörterbuch der Brüder Grimm geschafft.
Genau, Sie haben, kommen wir mal zu den Brüder Grimm. Wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, bei genau denen nachzugucken, was es mit Schokolade auf sich hat?
Also es war nicht, dass ich bei denen nachgeguckt habe, sondern ich habe im Auftrag der Universität Kassel den sehr umfangreichen Familienbriefwechsel der Brüder Grimm bearbeitet. Das sind also über 660 Briefe und da finden sich tatsächlich in drei Briefen Belegstellen für den Genuss von Schokolade in fester Form. Und das hat mich gleich elektrisiert, diese Stellen, weil ich wusste, dass also zu dieser frühen Zeit, 1812, man eigentlich Schokolade nur in flüssiger Form konsumierte, als luxuriöses Getränk, also vermengt mit Milch oder mit Wasser und Zucker. Und insofern hat mich das also tatsächlich angestachelt, da also weiter zu recherchieren. Und wenn Sie möchten, kann ich Ihnen die drei Stellen, sind kurz, aus den Briefen vorlesen.
Ja, gerne.
Ja, also die Tante der Brüder Grimm, Henriette Zimmer, schreibt im Frühjahr 1812 aus Gotha an Wilhelm Grimm in Kassel, Zitat: "So schücke ich dir Schokoladekügelchen, wo ich meine, dass du sie gerne essest." Und der Neffe bedankt sich dann ganz artig kurze Zeit später für den Brief und das, Zitat, angenehme Schokoladengeschenk. Sie haben mir eine große Freude damit gemacht. Ich gehe nicht spazieren, ohne ein paar einzustecken. Und dann, wenige Zeit später, versorgt die Tante die Grimms nochmals mit Schokolade und schreibt dazu: "Auch schücke ich euch hier Schokolade. Ich meine, ihr trinkt die gerne. Die Kugeln könnt ihr als eins, das ist nordhessisch für immer, beim Arbeitstisch in den Mund nehmen." Also dabei unterscheidet sie eben auch ganz klar zwischen Trink- und Essschokolade.
Sie haben ja dann weiter recherchiert und sind auf ein Rezept eines Gother Hofkonditors gekommen für Pralins von Schokolade, Schokolade mit
genau,
CH geschrieben.
Genau.
Wo haben Sie das denn gefunden?
Ja, also es lag eben nahe, die Tante war Kammerfrau der hessischen Kurfürstin Wilhelmine Caroline und zu der Zeit des Königreichs Westfalen, also das heißt der französischen Besetzung Kassels, von 1806 bis 1813 mit ihrer Herrin im Exil in Gotha. Und daher lag es eben nahe, dass ein Gotha-Hofkonditor diese Kugeln, die die Brüder Grimm in Kassel bekommen haben, hergestellt hatte. Und ich habe dann eben rumrecherchiert, es gibt Staatskalender, wo man nachgucken kann. Und da bin ich auf den Namen von Johann Christian Eupel gestoßen, der eben dann auch glücklicherweise wenig später ein Buch herausgegeben hat, Der vollkommene Konditor, in dem er eben Rezepte festgehalten hat, die mit ziemlicher Sicherheit die von den Grimms verzehrten Schokoladenkugeln beschreiben.
Jetzt haben Sie sich die Briefe ja wahrscheinlich nicht angeschaut, um rauszufinden,
genau,
wo, wann und wie Schokolade erfunden wurde. Was ist denn das eigentliche Forschungsziel und das Projekt?
Das eigentliche Forschungsziel war eben die Komplettedition dieses bislang nur sehr rudimentär bearbeiteten Briefwechsels der Brüder Grimm mit ihren älteren Verwandten. Also das sind die Eltern, der Großvater und eben vor allem diese Tante. Weil das eben also eine wirklich herausragende Quelle, nicht nur für die Familie Grimm, sondern überhaupt für diese wirklich politisch sehr brisante Zeit darstellt. Es geht 1789 los mit dem Brief des Vaters und endet 1813. Also das ist grob gesagt die Zeitspanne von der Französischen Revolution bis zum Wiener Kongress. Und das eben gespiegelt in den Familienbriefen dieser bedeutenden Familie.
Also ein großer Haufen an Wissen ist in diesen Briefwechseln verborgen. Sind die Briefe denn für die Öffentlichkeit zugänglich? Kann man sich das durchlesen?
Also ein Teil, also wenn Sie die Schrift lesen können. Also ich habe es natürlich als Buch publiziert, es ist eine dicke Schwarte geworden. Die Originalbriefe kann man teilweise über das Krim-Portal der Universität Kassel lesen. Die haben nämlich den Marburger Krim-Bestand, Krim-Nachlass digitalisiert, eben die Briefe der Tante. Aber ein sehr großer Komplex, also die Gegenbriefe der Brüder Grimm sind weitgehend in der Staatsbibliothek in Berlin vorhanden. Die sollen langfristig auch digitalisiert werden und dann eben auch mit den Transkriptionen verknüpft. Denn nicht jeder kann diese alte Kurrentschrift heutzutage noch lesen. Da muss man sich noch ein bisschen gedulden.
Wie gut, dass Sie das lesen können.
Man liest sich ein, ja.
Genau. Die Briefe der Gebrüder Grimm zeigen unter anderem, dass Schokolade aus Deutschland kommt. Also die Schokolade, wie Sie sie heute kennen, nicht die trinkbare, sondern die feste. Das war die Kulturhistorikerin Dr. Andrea Linnebach von der Uni Kassel. Vielen, vielen Dank und noch ein schönes Wochenende. Tschüss.
Ich danke Ihnen auch. Wiederhören.
Tschüss. Der steigende Energiebedarf und die Klimakatastrophe fordern schnelle Lösungen und einen fachgebietsübergreifenden Ansatz. Unter anderem deswegen gibt es Wissenschaftsjahre. 2025 ist der Zukunftsenergie gewidmet. Wir sprechen jetzt mit Professor Felix Müskens, Leiter des Energy Innovation Center an der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus. Guten Morgen, Herr Müskens.
Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Fessmann.
Der Winter 24-25 ist laut dem Präsidenten des Bundeskartellamtes Andreas Mundt der erste, den Deutschland mit einem reduzierten Kraftwerkspark angeht. Man wolle sich die Strompreisbildung während der Dunkelflaute sehr genau ansehen, heißt es. Was sind denn eigentlich diese Dunkelflauten? Ist ja so ein Begriff, der jetzt aufgetaucht ist oft in den letzten Tagen.
Das ist richtig. Dunkelflauten bezeichnen ganz einfach Situationen mit wenig Wind und wenig Sonne, in denen die erneuerbaren Energien deshalb also wenig zur Stromproduktion beitragen.
Und wie beeinflussen diese Dunkelflauten jetzt den Strompreis? Warum sind die gerade so hoch?
Naja, wenn weder Wind noch Sonnenstrom verfügbar sind, dann brauchen wir natürlich andere Kraftwerke. Das sind dann Kraftwerke mit höheren variablen Kosten, zum Beispiel Kohle oder Erdgas. Auch alte Kraftwerke mit schlechten Wirkungsgraden werden gebraucht. Insgesamt ist dann das Angebot knapp und das treibt natürlich den Strompreis. Und was noch hinzukommt, ist, dass im Winter auch die Stromnachfrage hoch ist.
Und wenn wir jetzt aber umdenken wollen, also mehr auf erneuerbare Energien setzen wollen, wie kriegen wir denn das hin? Also und wie kriegen wir vor allen Dingen die Preise gesenkt, abgesehen von den Preisspitzen durch die sogenannten Dunkelflauten?
Für niedrigere Preise gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten. Das erste ist Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt, das heißt Subventionen. Da lügen wir uns aber meines Erachtens ein bisschen in die Tasche. Die Kosten bleiben dann nämlich dieselben, aber statt mit der Stromrechnung zahlen wir sie dann eben als Steuern. Und das ist dann nicht nur genauso teuer, sondern auch noch intransparent. Also das ist eine Möglichkeit, Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt. Die zweite Möglichkeit ist eine Neugewichtung im sogenannten energiepolitischen Zieldreieck aus Versorgungssicherheit, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit. Nur als ein Beispiel, wenn wir den Kohleausstieg auf 2030 vorziehen würden, würde es zum Beispiel noch teurer. Das heißt, wir hätten dann das Gegenteil von niedrigeren Strompreisen. Und die dritte Möglichkeit zur Reduktion der Kosten ist mehr volkswirtschaftliche Effizienz. Das bedeutet, niedrigere Kosten bei gleicher Zielerreichung. Und dafür brauchen wir zum Beispiel bessere Regulierung, mehr Fokussierung auf die großen Ziele und ein klares Bekenntnis zur Bepreisung von CO2. Wenn wir zum Beispiel beim Leitungsbau schneller werden, dann wird die Energiewende günstiger.
Nochmal zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Kommen wir denn mit den bisherigen Technologien eigentlich aus? Und falls nicht, auf welche sollten wir denn in Zukunft setzen oder vermehrt setzen?
Also zunächst möchte ich sagen, wir haben da viel erreicht. Die Kombination von Solarstrom und den Batteriespeichern, die jetzt vermehrt gebaut werden, die bringt uns schon sehr weit. Das gilt sowohl für große Projekte im Megawattbereich, aber auch im Kleinen für die Privathaushalte, die dadurch ihre Stromrechnungen senken können. Was im Moment in Deutschland vor allem fehlt, ist die klimaneutrale gesicherte Leistung. Und das merken wir jetzt eben auch in der Dunkelflaute.
Das gibt es, aber Sie haben es gerade gesagt, das fehlt ja in Deutschland noch, diese Leistung. Gibt es denn, reicht uns die Zeit dafür, das noch aufzubauen für die Zukunft?
Wir sind sicherlich sehr langsam. Ich habe gerade schon mal den Leitungsausbau angesprochen. Wenn wir den Strom von den Windrädern im Norden in die Verbrauchszentren im Süden transportieren wollen und die Leitungen brauchen 10, 15 Jahre, dann ist das natürlich zu langsam. Das muss man sagen. Also wir müssen schon an der Regulierung, an den regulatorischen Vorgaben arbeiten. Wir müssen da einfach schneller werden. Denn im Wesentlichen sind es nicht so sehr die Bauprozesse, sondern es ist einfach viel, was im Genehmigungsverfahren zu lange dauert. Da muss man eigentlich sagen, sind wir schon besser geworden. Im letzten Jahr ist eine Rekordzahl an neuen Leitungen genehmigt worden. Also wir machen auch da Fortschritte. Trotzdem haben Sie recht, die Zeit wird zunehmend knapp, denn wir müssen gucken, dass auch in Zukunft im Winter genug gesicherte Leistung da ist.
Schwierige Genehmigung und Zeit ist ein Faktor, aber man hat ja auch das Gefühl, die Kommunikation in Sachen Energiewende ist, ich will jetzt mal drastisch sagen, tatsächlich gescheitert. Wie schaffen wir es denn wieder, konstruktiv darüber zu reden und die Akzeptanz zu verändern?
Das ist eine sehr gute Frage, Frau Fessmann. Wir forschen dazu an der BTU in Cottbus genau dazu, was die Akzeptanz der Energiewende treibt. Und dafür laden wir zum Beispiel einen breiten Querschnitt der Bevölkerung in unser Labor ein. Wer da teilnehmen möchte, sei hier aufgefordert, sich gern zu registrieren. Insgesamt sollten wir einfach klarer kommunizieren und mehr darauf achten, auch was der Bevölkerung wirklich wichtig ist.
Vielleicht mal noch, passend ja zum Anfang des Jahres, einen Blick in die Zukunft. Halten Sie es für realistisch, dass uns die Energiewende gelingt und das dann auch noch mit niedrigen Strompreisen?
Schwierig. Einerseits haben wir Zielkonflikte zwischen Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Versorgungssicherheit. Das wird auch in Zukunft so bleiben. Außerdem brauchen wir zur Integration der erneuerbaren Energien, wie beschrieben, neue Leitungen, neue Kraftwerke, die auch während der Dunkelflauten dann zuverlässig Strom produzieren. Das wird erstmal Geld kosten. Andererseits bin ich langfristig optimistisch, dass wir durch technischen Fortschritt, wissenschaftliche Beiträge und auch besseres Marktdesign dann auch wieder niedrigere Strompreise sehen werden.
Also vorsichtiger Optimismus, nennen wir das mal, für das Wissenschaftsjahr unter anderem 25. Das war Professor Felix Müskens, Leiter des Energy Innovation Centers an der Brandenburgischen Technischen Universität in Cottbus. Vielen Dank und noch ein schönes Wochenende und ein gutes Jahr 2025.
Vielen Dank, Frau Fessmann, gleichfalls.
Ja, tschüss. Frisch im neuen Jahr haben viele Menschen in Deutschland Neujahrsvorsätze. Laut einer aktuellen Umfrage von Statista möchten jeweils 55% der Deutschen 2025 mehr Sport treiben und mehr Geld sparen. Auf eine gesunde Ernährung möchten 50% mehr achten. Das Problem, Studien zeigen, dass nur 30% der Neujahrsvorsätze eine Chance auf Erfolg haben. Im Gespräch mit Professor Sonja Lipke von der Hamburg University of Applied Sciences sprechen wir darüber, wie wir Neujahrsvorsätze richtig formulieren können und damit dann auch besser einhalten können. Guten Tag, Frau Lipke.
Ja, hallo.
25 ist ganz frisch, heute ist der 4. Januar. Ich habe natürlich auch Neujahrsvorsätze, die werde ich hier jetzt nicht verkünden. Mal sehen, wie es geht und ob ich sie einhalten kann. Wie sieht es denn bei Ihnen aus?
Klar habe ich auch gute Neujahrsvorsätze, das gehört einfach dazu.
Sie werden sie auch nicht sagen, sehr gut. Also hoffen wir, dass es bei uns beiden gut klappt. Viele Menschen fassen diese Neujahrsvorsätze. Wissen Sie, wie viele in etwa zumindest in Deutschland?
Also über die Jahre werden das immer weniger. Das sieht so aus, als wenn doch viele realisieren, dass das nichts bringt, sich Neujahrsvorsätze zu setzen und dann eben doch nicht daran festzuhalten. Also einige geben da auf oder stellen für sich selber fest, dass das, was sie sich vorgenommen haben, tatsächlich auch immer noch zum Alltag gehört. Von daher sehen wir, dass der Trend nicht zu mehr Neujahrsvorsätzen geht, sondern eher dazu, auch über das Jahr immer mal Gelegenheiten zu nutzen.
Sehen Sie einen Unterschied zwischen Neujahrsvorsätzen vor, sagen wir mal, 10 Jahren und denen von heute? Oder sind andere Themen einfach wichtiger geworden?
Also wir haben den Eindruck, jetzt von der wissenschaftlichen Perspektive aus betrachtet, dass eine größere Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen geht. Also zum Beispiel sowas wie sich einfach um andere Menschen kümmern, also aus der Einsamkeit raushelfen, überhaupt ja im Gespräch zu bleiben, aber eben auch sowas wie auf sich selber aufpassen. Also das heißt, sich um sich selber kümmern, aufmerksam sein, resonant und auch den Gang in die Natur.
Nun ist es ja oft so, also man ist ganz motiviert, man fängt an am 1. Januar und spätestens nach einem Monat fängt man nicht wieder an und hört wieder damit auf. Bin ich da alleine in dieser Wahrnehmung oder ist das tatsächlich so, dass es erwiesen ist, dass es den vielen Menschen so geht?
Das geht tatsächlich sehr vielen Menschen so. Also Ihre Statistik hatte ja eben schon richtig gesagt, ungefähr 2 von 3 Personen geben dann ihre guten Vorsätze auch wieder auf. Und das ist eben nicht nur so mit den Neujahrsvorsätzen, sondern das sehen wir das ganze Jahr über, dass immer neue Ziele gesetzt werden und dann stellt man doch irgendwie fest, dieses Ziel macht nicht so viel Sinn oder man hat das umgesetzt, aber dann festgestellt, dass irgendwas anderes sinnvoller war. Also nehmen wir mal das Beispiel mit dem Abnehmen. Na, typischerweise wird dann zu Weihnachten viel gegessen und dann kommt so der Plan, jetzt nehme ich mal wieder ab und am besten gleich 5 oder 10 Kilo. Und Ende Januar merkt man dann, okay, also die ersten 3 Kilo, das ging vielleicht gerade noch so, aber dann stagniert es oder man hat sich insgesamt viel zu viel vorgenommen und ist total frustriert und merkt dann, also mit den Strategien, die man da verfolgt hat, das passt nicht zum Alltag. Und das ist auch genau richtig, sich da diese Frage zu stellen, was will man eigentlich erreichen? Also wenn man fitter werden, dann ist vielleicht Sport richtig und dann nimmt man zu Anfang überhaupt nicht ab. Oder man möchte gesund essen, um eben mit den ganzen wichtigen Nährstoffen besser versorgt zu sein, dann hat man vielleicht auch nicht erst gleich den Effekt mit dem Gewicht. Also von daher gilt es dann eben, diese Ziele auch nochmal neu in Frage zu stellen.
Offensichtlich fällt es uns ja generell schwer, Gewohnheiten zu verändern. Gibt es denn bestimmte Voraussetzungen, die einen Neujahrsvorsatzerfolg wahrscheinlicher machen? Zum Beispiel Charakter, Alter, was auch immer?
Ja, also Charakter kann man jetzt nicht so gut ändern, aber und das Alter auch nicht unbedingt. Also wir werden einfach alle immer älter, da können wir uns nicht gegen wehren. Viel besser ist es eigentlich, wenn man sich bewusst macht, was hilft und wo man wirklich was dran verändern kann. Und man kann sich mit anderen zusammentun, also wenn es jetzt zum Beispiel um Sport treiben geht, dass man sich dann jemanden sucht, mit dem man gerne zusammen Sport treiben würde. Ich gehe sehr gerne Nordic Walken und ja, da suche ich mir dann halt andere, die ungefähr mein Tempo haben, die mit mir auch gerne diese Distanz gehen und die auch zu den Zeiten, wo ich gerne unterwegs bin, dann Zeit haben. Und das ist dann eben nochmal eine weitere Motivation. Dann macht man nicht nur Sport, weil man sich das eben vorgenommen hat oder weil man irgendein langfristiges Ziel erreichen will, sondern eben auch noch, weil es einfach Spaß macht, mit der Freundin dann loszugehen oder weil es einfach unangenehm wäre, dann abzusagen.
Nun sind das ja gerade praktische Tipps. Gibt es sozusagen, ich sage jetzt mal psychologische Tipps, die es einem leichter machen, Vorsätze einzuhalten?
Ja, das ist schon eigentlich ein psychologischer Tipp. Also das heißt, man denkt an soziale Unterstützung, soziale Einbindung und nutzt das ganz spezifisch. Und ansonsten psychologische Tipps sind eben, dass man sich die Ziele so vornimmt, dass sie erreichbar sind, dass sie aber eben auch immer wieder angepasst werden können, dass sie zu einem selber auch und zum Alltag passen. Und da eben keine Angst vor Veränderungen, sondern wirklich einfach auf sich selber achten und den inneren Schweinehund auch ein Stück weit an die Leine nehmen. Also das ist ganz wichtig, weil der innere Schweinehund nicht einfach nur etwas ist, was uns zurückhält, sondern der lässt einen auch immer wieder innehalten, ein bisschen achtsam sein und eben auch sich erholen. Und diese Achtsamkeit, das ist eigentlich ganz wichtig, dass man mit der Achtsamkeit den inneren Schweinehund an die Leine nimmt und dann am besten ja, sich Strategien zurechtlegt, wenn es denn schwierig ist, dann zum Beispiel gar nicht erst aufs Sofa setzen. Ne? Oder dann eben ja, sich verabreden, dass da auf jeden Fall jemand an der Tür klingelt und dass man sich dann gar nicht rausreden kann. Man geht dann einfach los. Also sowas, das sind kleine Tricks. Und dann natürlich, wenn man etwas geschafft hat, was man sich vorgenommen hatte, selber auf die Schulter klopfen, also innehalten und auch ein Stück weit das feiern und dann hinterher daraus lernen. Auch wenn man ein bisschen was anderes dann in Zukunft sich vornimmt oder eben Anpassungen vornimmt.
Also belohnen sich selber auch. Mhm. Eine Frage noch, also es gibt ja immer diese These, dass wenn man 6 Wochen lang etwas durchhält, also zum Beispiel eine Sportart, dass es dann sozusagen, dass man sich quasi umprogrammiert und dass es dann zur Routine wird. Ist da eigentlich was dran?
Ja, aber wir wissen nicht, ob es wirklich dieser Zeitrahmen ist. Also es können auch 7 Wochen sein. Es gibt Studien, die zeigen, dass es auf ein halbes Jahr ankommt. Und es gibt leider auch Verhaltensweisen, die werden niemals so zur Gewohnheit, dass man daran vollkommen sicher ist, daran festzuhalten. Aber es ist einfach so, wenn man länger durchgehalten hat, wird es auch einfacher. Und gerade die Anfangszeit ist ganz schwierig. Deswegen, ja, also man sollte wirklich bis Ende Februar durchhalten und dann nochmal gucken, was man vielleicht anders machen kann. Aber auf jeden Fall ja, von Anfang an erwarten. Das wird nicht ganz einfach und nur ein Zuckerschlecken, denn das sind diese Vorsätze eben nie.
Sehr gut. Neujahrsvorsätze und ihre Chancen. Wir sprachen mit Professor Sonja Lipke von der Hamburg University of Applied Science. Vielen Dank. Und auf das Ihre halten und meine auch.
Ja, vielen Dank. Das wünsche ich Ihnen auch.
Lassen Sie uns an dieser Stelle über Quantenmechanik und Physik sprechen, denn ExpertInnen gehen davon aus, dass die Quantentechnologie unsere Welt auch in Zukunft maßgeblich beeinflussen und verändern wird. Und die Vereinten Nationen haben auch daher das Jahr 25 zum Internationalen Jahr der Quantenwissenschaft und Technologie ausgerufen. Wir sprechen jetzt mit Professor Dr. Klaus Richter, Präsident der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Er ist außerdem am Institut für Theoretische Physik der Uni Regensburg tätig. Hallo und guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Fessmann.
Das internationale Jahr der Quantenwissenschaft und Technologie, das klingt schick, ist aber irgendwie nicht so richtig greifbar, zumindest für mich nicht. Vielleicht mal zum Reinkommen, kleiner Crashkurs. Was genau ist Quantenphysik und sind Quantenphysik und Quantenmechanik eigentlich das Gleiche?
Ja, vielleicht zu der letzten Frage. Die Quantenphysik umschreibt eben insgesamt die Phänomene, die sich im Mikrokosmos abspielen. Und die Quantenmechanik ist praktisch das theoretische Gebäude dazu, um diese Phänomene zu verstehen.
Also, jetzt haben wir schon mal ein bisschen definiert, jetzt gehen wir noch mal ein bisschen genauer rein. Was ist überhaupt ein Quant?
Genau, ein Quant muss man sich vielleicht so vorstellen, wir gehen noch mal zur klassischen Physik, zur makroskopischen Physik, die um uns herum existiert. Da ändert sich die Energie kontinuierlich, die wächst oder nimmt ab. In der Quantenphysik, also in der im Mikrokosmos, da ändert sich die Energie in Sprüngen. Sie nimmt diskrete Werte an. Sie kennen ja vielleicht den berühmten Quantensprung. Mhm. Das heißt, wenn man von einem Quantenniveau zum anderen übergeht in einem Atom oder Molekül, dann wird eben ein Lichtquantum ausgesendet, ein Photon.
Jetzt schauen wir nochmal zurück. 1925, die Formulierung der Quantenmechanik, das hat das physikalische Weltbild ja revolutioniert. Was verstehen wir denn unter Quantenmechanik?
Ja, auch dazu muss man, glaube ich, erst nochmal kurz sich die klassische Mechanik vor Augen führen. Diese beschreibt eben die makroskopische Welt um uns herum. Also von der Bewegung makroskopischer Körper, die können ganz groß sein, von Planeten bis hin zu Sandkörnern in einer Sandlawine. Und diese Gesetze der klassischen Physik, der klassischen Mechanik, die versagen dann aber leider im Mikrokosmos. Und dort gelten eben ganz andere neue Gesetze, die eben auch sich uns schwieriger als schließen, weil sie sich eben nicht mit unserer Erfahrung decken. Und die Quantenphysik hat eben diese Lücke auf kleinsten Längenskalen geschlossen und beschreibt eben das Verhalten und die Wechselwirkung ja von Molekülen, von Atomen und auch noch kleineren Teilchen.
Kommen wir mal von der theoretischen Ebene auf die praktische. Also wenn ich mir Quantenphysik anschaue, wo steckt die denn überall drin in unserem Alltag?
Ja, die Quantenphysik ist eben, wie gesagt, schon vor 100 Jahren entwickelt worden. Das war eben noch sehr theoretisch, sehr unanschaulich. Und hat mittlerweile unseren Alltag tatsächlich völlig durchdrungen. Also man könnte die Welt sich gar nicht mehr ohne Quantenphysik vorstellen, auch wenn sie eben nicht direkt sichtbar ist. Und das liegt daran, dass alles letztendlich was mit Elektronik zu tun hat. Also Mikrochips in Computern und Handys, die Photovoltaik eben als zentrale erneuerbare Energiequelle, Sie hatten das vorhin ja schon erwähnt, oder MRT als bedeutendes Instrument der medizinischen Bildgebung. Überall da spielt eben Quantenphysik eine Rolle, weil sie eben über die Elektronik dazukommt. Und das kann man wiederum dadurch verstehen, dass eben, wie schon erwähnt, Atome Quanteneigenschaften haben und jetzt die Festkörper, also die Materialien der Mikroelektronik, die sind aus den Atomen zusammengesetzt. Und insofern übertragen sich die quantenmechanischen Eigenschaften der Atome dann eben auch auf diese Materialien. Und die werden wie bei Halbleitern dann auch entsprechend zugeschneidert, praktisch maßgeschneidert, um eben die Quantenphänomene zu nutzen. Und deswegen würde nichts funktionieren, kein Handy, also gäbe es gar nicht, wenn wir die Quantenphysik nicht hätten.
Wie gut, dass wir sie haben. Lassen Sie uns mal zusammen in die Zukunft schauen. Das macht man ja so in der ersten Sendung des Jahres. Man sagt, oder ExpertInnen gehen ja davon aus, dass die Quantenphysik seit 20 Jahren für eine zweite Revolution sorgt. Was bedeutet denn das? Und was können wir denn in der Zukunft noch für Technologien erwarten? Stichwort Quantencomputer.
Ja, wie gesagt, es ist eine gewisse Ironie, dass genau 100 Jahre nach der Entdeckung der grundlegenden Eigenschaften und Gesetze tatsächlich jetzt eine große Dynamik in dem Gebiet ist. Man spricht auch von Quantentechnologien 2.0 für die Zukunft. Und diese umfassen eben potenzielle Anwendungen eben von der, das geht es breit, von der sicheren Übertragung von Daten, also der Quantenkommunikation, gegebenenfalls in der Zukunft, über Quantensensoren bis hin zu dem schon von Ihnen erwähnten Quantencomputing, was im Fluss ist im Augenblick und wie weit das zum Tragen kommt, das ist noch unklar. Ich kann das kurz noch erklären vielleicht in wenigen Worten, wenn Sie möchten.
Gerne.
Auch da muss man sich erstmal wieder vorstellen, wie ist es im Augenblick? Was sind die herkömmlichen Computer? Die nennt man oft klassische Computer und die bestehen ja aus den Grundeinheiten, den Bits. Das sind also Bits, die die Werte 0 und 1 annehmen. Und wenn man jetzt ein Computerprogramm schreibt, dann werden diese Bits verändert. Und in einem Quantencomputer arbeitet man mit sogenannten Quantenbits, den Qubits. Und diese haben nicht die Werte 0 oder 1, sondern das ist das Besondere, und da kommt eben Quantenphysik ins Spiel, die befinden sich in einer Überlagerung der Zustände 0 und 1. Und dadurch können Quantencomputer zumindest ganz bestimmte Aufgaben sehr viel schneller als klassische Computer erledigen, weil diese Bits alle miteinander verschränkt sind und gleichzeitig verarbeitet werden.
Aber ob das wirklich funktionieren wird und ob die dann wirklich mächtiger sind als die bisher klassischen Computer, das weiß man nicht genau, oder?
Das ist noch unklar. Die sind jetzt noch auf der Ebene der Forschung. Man muss sich auch klar machen, dass jetzt nicht die klassischen Computer einfach durch die Quantencomputer verdrängt werden. Und das liegt daran, dass die Quantenalgorithmen, die es schon gibt, sehr spezifisch sind. Die lösen ganz spezifische Fragen wie die Zerlegung nach Primzahlen. Und dann muss man sich auch klar machen, dass auch wenn man zurückdenkt, wie haben sich klassische Computer entwickelt, das ging über Jahrzehnte. Das begann quasi mit den Elektronenhirnen um Konrad Zuse in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und die Entwicklung bis zum Handy und zu den Supercomputern heutzutage war eben lang, aber riesig. Und so muss man sich, glaube ich, auch vorstellen, dass jetzt nicht in wenigen Jahren ein ausgereifter Quantencomputer hier auf dem Tisch steht, sondern auch das wird sich über Jahrzehnte entwickeln und wahrscheinlich auch in Richtungen, die wir uns noch gar nicht vorstellen können.
Ja, und vielleicht sprechen wir dann auch noch mal drüber irgendwann in Jahrzehnten. Jetzt haben wir die Vereinten Nationen das Jahr 25 zum Internationalen der Quantenwissenschaften und Quantentechnologie ausgerufen für die Umsetzung in Deutschland. Den übernimmt die Deutsche Physikalische Gesellschaft die Federführung. Was für Veranstaltungen wird es denn da geben? Können Sie uns einen kleinen Ausblick geben?
Ja, gerne. Also wir fangen tatsächlich schon jetzt gleich in 10 Tagen, am 14. Januar an mit der öffentlichen Veranstaltung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft zur Eröffnung des Quantenjahres in Deutschland, in Berlin. Da wird ein deutscher Physiknobelpreisträger Wolfgang Ketterle den Plenarvortrag halten. Und diese Veranstaltung ist öffentlich, wird auch über den YouTube-Kanal der Deutschen Physikalischen Gesellschaft übertragen. Und dann gibt es im Laufe des Jahres eine große Zahl von Angeboten, die sich im Grunde an alle richtet, die ja neugierig auf Quantenphysik sind. Und das ist also, sind die Quanten in der Forschung natürlich, Quanten in der Schule, also in der Schulphysik, aber auch in der Musik, in der Philosophie, Kunst, Literatur, auch im Film, also Stichwort Oppenheimer-Film. Da ging es letztendlich ja um die Atombombe, die auch mit Quantenphysik zu tun hat. Und insofern gibt es also viele Bezüge, auch in die Berufswelt, in die Gesellschaft hinein, wo es eben dann Outreach-Veranstaltungen gibt der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, aber auch anderer. Also die DPG, das ist das Kürzel für uns, die koordiniert diese ganzen Veranstaltungen und die lassen sich auch zentral finden auf einer Deutschland-Plattform, kann ich gerade nennen, die heißt Quantum, also mit TUM, 2025.de. Wenn man das da googelt, da findet man die ganzen Links zu den verschiedenen Veranstaltungen, die eben wirklich öffentlich sind auch und sich an die Allgemeinheit wenden.
Sehr gut. Vielen Dank, Professor Dr. Klaus Richter, Präsident der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und am Institut für Theoretische Physik der Uni Regensburg tätig. Vielen Dank Ihnen und schauen Sie Oppenheimer nochmal an diesem Wochenende?
Nicht an diesem Wochenende, aber sicherlich nochmal in diesem Jahr.
Sehr schön, lohnt sich. Vielen Dank und tschüss.
Ja, gern geschehen, Frau Fessmann.
Mitten in der Skisaison blicken wir auf die Zukunft der Skigebiete. Denn die Klimakatastrophe führt zu weniger Schnee und damit zu enormen Kosten für die Betreiber. Einige Skigebiete in Bayern haben sich in diesem Jahr klimawandelbedingt dazu entschlossen, gar keinen Skibetrieb mehr stattfinden zu lassen. Wir sprechen jetzt mit Professor Dr. Manuel Steinbauer von der Uni Bayreuth und wollen klären, wann ein Skigebiet überhaupt rentabel ist und wie die Zukunft in Zeiten des Klimawandels überhaupt aussehen kann. Hallo und guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Der letzte Winter war sehr warm und niederschlagsreich. Viele Skigebiete mussten vorzeitig schließen. Dieses Jahr öffnen manche gar nicht mehr. Ein bisschen Abhilfe schaffen da natürlich die Schneekanonen, aber die künstliche Beschneiung ist ziemlich umstritten. Warum und was können Betreiber sonst tun, um Skiurlaub überhaupt noch zu ermöglichen?
Ja, also grundsätzlich ist es aus Sicht der Betreiber und Betreiber natürlich sinnvoll, Schneekanonen einzusetzen und eben mit technischen schneewidrige Bedingungen auszugleichen. Und es gibt verschiedenste andere Möglichkeiten, also was verschiedene Skigebiete auch beginnen, ist mit Schneeübersommerung zu arbeiten. Das heißt, Schnee am Ende des Winters auf großen Haufen zu sammeln und dann zu isolieren und dann über den Sommer zu bringen und dann für den Anfang der Saison eben gleich Schnee zur Verfügung zu haben, was auch eine ganz günstige Variante ist. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass die Schneebedingungen schlechter werden und damit das Geschäft härter und es immer schwieriger wird, die optimalen Bedingungen fürs Skifahren herzustellen.
Und Schneekanonen verbrauchen viel Strom, abgesehen davon, dass als Skifahrerin ich nicht wahnsinnig gerne auf Kunstschnee fahre, aber egal, oder beziehungsweise auf Schneekanonen Schnee, aber die verbrauchen auch viel Strom, oder?
Ja, also es ist Strom und Wasser und das ist auch so, dass es in manchen Bereichen der Alpen dann schon so ist, dass eben die Betreiber von Skigebieten versuchen, ganz gezielt eben Strom, also Wasserspeicher anzulegen, um eben ausreichend Wasser für die Erzeugung von technischem Schnee zu haben und dann eben entsprechend auch Stromversorger zum Beispiel aufzukaufen, um eben auch für die Zukunft vorzusorgen, dass sie entsprechend Elektrizität haben für den Einsatz von den Schneekanonen. Aber auch für den Einsatz von Schneekanonen braucht man kalte Bedingungen. Das heißt, zu warm ist, kann man es auch nicht ansetzen.
Nun haben wir jetzt über Skifahren geredet, aber es gibt natürlich noch mehr Wintersport, also Schlittschuhlaufen zum Beispiel, Skilanglauf. Da helfen Schneekanonen ja gar nicht.
Nee, so ist es. Also gerade, Sie haben es gesagt, Schlittschuhlaufen, alles was so in der Landschaft passiert. Aber auch beim Skifahren ist es ja so, dass man sehr, sehr gerne in einer schneebedeckten Landschaft Ski fährt. Und das wird in Zukunft einfach weniger häufig der Fall sein.
Ab wann ist denn ein Skigebiet überhaupt rentabel? Oder beziehungsweise anders gesagt, wann ist es das nicht mehr?
Das hängt im Einzelfall natürlich von den lokalen Bedingungen ab. Aber man kann ganz grob das meist darüber abschätzen, dass wenn die Skibedingungen optimal sind über Feiertage, also über Weihnachten und die Winterferien, dann kommen entsprechend Touristen, Touristinnen, Skifahrer, Skifahrerinnen in das Skigebiet und dann ist meistens der Umsatz für das Jahr auch gesichert. Also man schätzt es ganz oft ab, entweder über die eben Feiertags- oder Ferienregel, das heißt, wenn eben die Feiertage Skibedingungen bieten, oder über die 100-Tage-Regel, das heißt, wenn man in einem Winter 100 Tage hat mit plus minus 30 oder mindestens 30 Zentimeter Schnee, geht man davon aus, dass sich für die meisten Skigebiete rechnet. Aber im Einzelfall kann es natürlich nochmal andere Aspekte eine Rolle spielen.
Jetzt gibt es ja auch so, ich sag mal, wilde Optionen, Skigebiete ganz nach oben zu verlegen, also quasi einfach nach oben zu verschieben, in den Bergen sozusagen. Was hat es damit auf sich?
Also vom Prinzip ist das, was passieren wird, nicht zwingend, dass jetzt einzelne Skigebiete sich nach oben verlagern, weil wenn man jetzt den Bereich der Alpen nimmt, der in Deutschland liegt, dann ist da gar nicht mehr so viel Platz nach oben und es wird ja dann auch immer enger. Und man kommt in Bereiche, die auch aus Naturschutzgründen geschützt sind oder wo es eben sensible Arten gibt entsprechend. Aber was es auf jeden Fall passieren wird, ist, dass es eine Verlagerung gibt von den tiefer gelegenen Skigebieten in die Skigebiete, die eben höher liegen. Damit sind insbesondere die Alpenrandlagen entsprechend betroffen. Das heißt, so vor allen Dingen deutsche Skigebiete werden auf die nächsten Jahrzehnte Skifahrer, Skifahrerinnen verlieren und ich nehme an, dass dann sich der Skitourismus Richtung zum Beispiel die Hochlagen in der Schweiz verlagert und dort wird es dann entsprechend dann Überlegungen geben, ob man die Hochlagen noch intensiver nutzt.
Wir merken also jetzt schon die Auswirkungen des Klimawandels. Natürlich, das wird mit Blick auf die Zukunft sicher nicht besser. Sie haben an einer Studie mitgearbeitet, die sich die Schneedecken in Skigebieten auch global in Zeiten der Klimakatastrophe anschaut. Was sind denn die Prognosen für Skigebiete, sagen wir mal, ab 2100?
Also es hängt ein bisschen auf das von dem Klimaszenario ab, das man sich anschaut. Wenn man jetzt eins annimmt, dass das so wahrscheinlich ist, gegeben wie so die globale Klimapolitik läuft, dann finden jetzt für die Alpen zum Beispiel, dass wir bis für die Phase 2070 bis 2100 davon ausgehen, dass wir 42% weniger Tage mit geschlossener Schneedecke haben in den Regionen der Alpen, der europäischen Alpen, die aktuell Skigebiete haben. Das ist natürlich ein erheblicher Eingriff. Das heißt, man kann einen ganz großen Teil davon ausgleichen mit technischem Schnee, mit Schneekanonen, haben wir am Anfang schon drüber gesprochen. Aber man fährt dann halt in einer schneefreien Landschaft Ski. Und das muss man sich überlegen, ob man das möchte oder ob man nicht dann auf andere Sportarten ausweicht.
Also jetzt mal in die Zukunft gedacht, weg vom Skifahren. Was sind denn mögliche Alternativen für Skigebiete und ihre Betreiber?
Ja, das kann man so zweiseitig sehen. Das eine ist natürlich, die Betreiberinnen und Betreiber haben ein Interesse, dass der Tourismus vor Ort am Leben bleibt. Und dann kann man natürlich versuchen, auf Sommertourismus zu setzen. Machen auch viele, wird auch vermutlich funktionieren bis zu einem gewissen Grad, dass man zum Beispiel Mountainbike-Trails anlegt und derartiges. Ich glaube auch, dass es zu einer erheblichen Verschiebung einfach kommt von Tourismusströmen. Die hatten wir ja in der Vergangenheit auch. Da gibt es in europäischen oder in deutschen Mittelgebirgen Regionen, die waren die Tourismus-Hotspots vor 50 Jahren. Und heute sind es halt nicht mehr, stehen die Hotels leer. Und das werden wir in den Alpen auch haben, dass bestimmte Regionen zwar immer noch auf Tourismus setzen, auch stärker auf Sommertourismus setzen, aber das kann das Skifahren nicht ganz ausgleichen. Die Verlagerung passiert dann in die tieferen oder die höheren Bereiche der Alpen. Und dann muss man sich eben grundsätzlich auf einen anderen Wirtschaftssektor, sage ich mal, verlagern.
Ja, und das geht nicht nur für die Skigebiete, sondern natürlich auch für die SkifahrerInnen. Die Zukunft der Skigebiete, Professor Dr. Manuel Steinbauer, Sportökologe am Bayreuther Zentrum für Sportwissenschaft an der Uni Bayreuth. Sind Sie eigentlich Skifahrer?
Ich bin so ein bisschen Skifahrer, aber jetzt kein Passionierter. Ne? Also es ist nicht so, dass ich jeden Winter in die Alpen fahre. Und ich versuche auch ganz gezielt, meine Kinder nicht zu sehr dafür zu begeistern. Wir machen ganz viele andere Sportarten, Klettern, Wandern, Mountainbiken und so weiter. Das ist auch schön.
Das ist auch schön. Sehr weiser Rat. In diesem Sinne danke und schönes Wochenende. Tschüss.
Ja, wünsche ich Ihnen auch. Danke.
Tschüss.
Radio 1. Die Profis. Besser wissen. Gestresste Katzen kratzen eher an Möbeln. Einige Katzenbesitzer kennen das Problem. Lästige Kratzspuren am Sofa oder am Lieblingssessel. Dabei kratzen gestresste Katzen häufiger an Möbeln als entspannte. Stressfaktoren sind zum Beispiel Kinder im Haushalt oder fehlende Routinen. Auch die Persönlichkeit der Katze spielt eine Rolle. Kratzbäume können helfen. Zumindest, wenn sie an Orten aufgestellt werden, an denen die Katzen regelmäßig vorbeikommen.